Die heutige Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung der Dr. Roland Matura-Schule.
Kurier.
Das war definitiv kein Wochenende der ruhigen Sorte. Kurz muss Weckrufe, Schilder, auf denen Kurzschluss oder auch Ich will meine Tinder-Dates zurücksteht. Und vor allem 10.000 Anti-Corona-Demonstranten, die größtenteils ohne Einhaltung des Mindestabstands und ohne Mund-Nasen-Schutz durch die Stadt ziehen. All das war am gestrigen Sonntag in der Bundeshauptstadt zu sehen. Und das, obwohl eigentlich 15 der 17 Demos im Vorfeld verboten worden sind. Aber darf das Versammlungsrecht, das ja schließlich ein Grundrecht ist, überhaupt eingeschränkt werden? Diese Frage beantwortet uns heute Verfassungsjurist Heinz Meyer. Außerdem spreche ich mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmeler darüber, ob die Demoverbote der FPÖ in die Karten gespielt haben und wie sehr sie der Regierung schaden. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Seit über einem Monat befinden wir uns im harten Lockdown. Keine Besorgungen, die den alltäglichen Lebensbedarf überschreiten, kein gemütliches Zusammensitzen im Lieblingscafé und auch keine Familienfeiern. Spazieren gehen, das ist erlaubt. Und genau das haben am vergangenen Wochenende rund 10.000 Menschen in Wien gemacht. Allerdings gemeinsam, ohne Sicherheitsabstand und größtenteils ohne Mund-Nasen-Schutz. Warum? Weil insgesamt 15 der 17 angekündigten Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung im Vorfeld verboten wurden. Darunter auch die angekündigte Gegendemo der FPÖ, die sich gegen das Demoverbot richtete. Also gingen die Menschen eben gemeinsam spazieren. Darunter auch bekannte Namen und Gesichter wie Identitärenchef Martin Sellner, der verurteilte Holocaust-Leugner Gottfried Küssel und zahlreiche Anhänger diversester Verschwörungstheorien. Und auch wenn dieser Spaziergang halbwegs friedlich angefangen hat, war die Stimmung zunehmend angespannter. Die Bilanz: 850 Anzeigen, 10 Verhaftungen und einige Verletzte. Die Stimmung ist nun vor allem auch bei unseren Politikern ganz schön aufgeheizt. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP schrieb etwa auf Facebook: Dieser Einsatz war heute für die Polizistinnen und Polizisten alles andere als ein Spaziergang. Vielen Dank dafür. Ich finde es inakzeptabel, dass ein ehemaliger Innenminister der Republik durch seinen Aufruf Öl ins Feuer gegossen hat. Er hat damit in Kauf genommen, dass Polizistinnen und Polizisten sowie Passantinnen und Passanten gefährdet werden. In einem Pressestatement vergleicht Nehammer die Szenen, die sich am Sonntag abgespielt haben, mit jenen vom Sturm aufs Kapitol in Washington.
Es gab sogar den Versuch, die Parlamentsrampe zu stürmen und zu besetzen des alten Parlaments. Es erinnert frappant eigentlich daran, dass man solche Bilder in Erinnerung hat von den Vereinigten Staaten von Amerika, als das Kapitol gestürmt worden ist.
FPÖ-Chef Herbert Kickl schreibt dazu auf Facebook: Nehammer faselt von einem Sturm aufs Parlament, weil angeblich ein paar Leute die Baustelle des Parlamentsgebäudes betreten haben sollen. Dort sitzt schon seit 1,5 Jahren kein einziger Abgeordneter oder Mitarbeiter mehr. Und davor stehen große Baucontainer. Mir tun die Polizistinnen und Polizisten wirklich leid. Ich will gar nicht wissen, wie sehr sie sich täglich für diese Witzfigur an der Spitze des Ministeriums genieren. Die Stimmung zwischen den ehemaligen Regierungsparteien war also schon mal deutlich besser. Aber politisches Hickhack hin oder her, die Frage ist natürlich dennoch, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen überhaupt das Versammlungsrecht eingeschränkt werden darf. Schließlich handelt es sich dabei um ein Grundrecht. Um diese Frage zu klären, bin ich jetzt mit dem Verfassungsjuristen Heinz Meyer verbunden. Herr Meyer, in Österreich gilt ja prinzipiell Versammlungsfreiheit und zwar ist es auch ein Grundrecht. Jetzt wurden die Demonstrationen am Wochenende aber dennoch untersagt. Was kann denn überhaupt stärker sein als dieses Grundrecht, womit es dann beschnitten werden kann?
Naja, man muss bedenken, dass dieses Grundrecht nach Artikel 11 der Menschenrechtskonvention unter einem Gesetzesvorbehalt steht, wie die meisten Grundrechte übrigens. Und das bedeutet, dass der Staat in dieses Recht eingreifen kann, wenn es notwendig ist, um bestimmte Ziele zu erreichen. Im vorliegenden Fall geht es um die Gesundheit. Das ist ausdrücklich als Eingriffsziel genannt. Solche Eingriffe müssen also ein bestimmtes Ziel verfolgen, das legitim ist. Und sie müssen notwendig sein, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, man darf nicht stärker eingreifen, als es unbedingt notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Und solche Eingriffe können Beschränkungen sein, aber sie können auch die vollständige Untersagung sein.
Das heißt, mit Beschränkung meinen Sie jetzt, dass es zum Beispiel auch möglich ist, dass Versammlungsrecht auf eine gewisse Personenzahl begrenzt wird? Also zum Beispiel, dass gesagt wird, demonstrieren ja, aber nur zu 100. Stimmt das?
Teilnehmerzahl beschränken, örtliche Beschränkungen, alles wäre denkbar, ja.
Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, es braucht gewisse Voraussetzungen, dass so ein Grundrecht beschnitten werden kann oder dass in dem Fall die Demonstration untersagt werden kann. Waren diese Voraussetzungen Ihrer Meinung nach in diesem Fall ausreichend gegeben?
Das kann ich im Detail nicht beantworten. So wie die Landespolizeidirektion Wien das kommuniziert hat, ist das nachvollziehbar. Ob das für alle Demonstrationen, es wurden ja mehr, ich glaube 12 oder 15 untersagt, ob das für alle Demonstrationen zutrifft in gleicher Weise, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber im Prinzip sind die Argumente, es hat sich gezeigt, dass bei solchen Demonstrationen mit diesem Thema schwere gesundheitliche Gefahren drohen, das ist sicherlich zulässig, also da habe ich eigentlich im Allgemeinen keine Bedenken.
Mhm. Weil Kickl meint ja, ich zitiere ganz kurz, die fadenscheinige Begründung der Untersagungen auf Basis einer höchstwahrscheinlich selbst verfassungswidrigen und möglicherweise sogar amtsmissbräuchlich erlassenen Verordnung des Gesundheitsministers macht die dramatische Situation, in der sich Österreichs Demokratie und Rechtsstaat befinden, deutlich. War die Verordnung vielleicht wirklich verfassungswidrig Ihrer Meinung nach?
Also, was Sie mir vorgelesen haben, ist die Äußerung eines Politikers, die hat mit rechtlichen Grundlagen in der Regel wenig zu tun. Im konkreten Fall kann ich nicht sagen, wie die Entscheidung ausgehen wird beim Verfassungsgerichtshof. Meines Erachtens und auch der Verfassungsgerichtshof hat immer wieder gesagt, es ist zulässig, dass man Demonstrationen verbietet. Wenn das öffentliche Wohl gefährdet ist oder wenn die Gesundheit gefährdet ist, wenn die Polizei, die Landespolizeidirektion Wien entsprechende Bestätigungen und Dokumentationen hat, warum das gefährlich ist und warum sie zum Ergebnis kommt, das sind dieselben Teilnehmer wie das letzte Mal im Wesentlichen, dann kann ich da nichts dagegen sagen, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Landespolizeidirektion Wien das genau ermittelt hat, etwa auch über Aufrufe in sozialen Medien und so weiter. Und daher sehe ich eigentlich jetzt, wenn nicht besondere Details, die mir nicht bekannt sind, vorliegen, kein Problem.
Mhm.
Ich möchte es nur beifügen, der Verfassungsgerichtshof hat vor nicht allzu langer Zeit die Untersagung einer Versammlung mit der Begründung gerechtfertigt, sie würde zu einem weiträumigen Verkehrschaos führen. Also nicht bloß ein Stau am Ring genügt, sondern es wäre eine weitläufige, auch über Durchzugsstraßen reichende Verkehrsbeeinträchtigung. Und das hat für den Gerichtshof gereicht, um eine Versammlung zu untersagen oder das zu bestätigen, dass die versagt wurde.
Mhm. Damit komme ich auch quasi schon zu meiner abschließenden Frage. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass Demonstrationen untersagt worden sind. Sie haben jetzt eine Situation schon angesprochen, wo der Stau als Begründung ausgereicht hat. Was gab es denn sonst noch für Anlässe, um Demonstrationen zu verbieten?
Naja, wenn man davon ausgehen konnte und musste, dass zum Beispiel Wiederbetätigung erfolgt. Also wenn die Personen, die diese Versammlung angezeigt haben, vorbestraft sind wegen Wiederbetätigung oder sich immer wieder beteiligt haben in diese Richtung oder wenn das Thema dieser Veranstaltung und die Redner, die genannt worden sind, im dringenden Verdacht stehen, dass sie diese Versammlung benutzen, um Wiederbetätigung, also zum Beispiel Hitlergrüße und Nazisprüche loszulassen, dann ist das zulässig. Ja, das hat schon gegeben. Also nicht sehr häufig, weil das ist im Vorhinein eine Versammlung zu untersagen, ist sicher heikel. überhaupt keine Frage. Und da braucht man schon entsprechende Gründe dafür, nämlich tatsächliche Gründe, auf die man dann die Annahme stützen kann, da könnte es wieder zu solchen Kundgebungen geben.
Okay, Herr Mayer, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, wiederhören.
Sofern also alle Voraussetzungen gegeben sind und die Verhältnismäßigkeit stimmt, dürfen Demos sehr wohl verboten werden. Auch wenn das natürlich eine heikle Sache ist. Wie heikel die Situation wirklich war, ob es aus Sicht der Regierung im Moment wirklich gescheit war, die Demos zu verbieten, oder ob sie damit der FPÖ in die Karten gespielt haben, bespreche ich gleich mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele. Zuvor machen wir aber noch ganz kurz Werbung.
Und wir begrüßen jetzt Matthias Roland, Geschäftsführer der Maturaschule Dr. Roland, bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Roland, gerade in Corona-Zeiten muss man auch an seine Ausbildung denken. Welche Angebote haben Sie da?
Wir bieten derzeit Kurse zur Vorbereitung auf die AHS-Matura und die Berufsreifeprüfung an und starten mit diesen Kursen eigentlich unmittelbar nach den Semesterferien mit der Berufsreifeprüfung und dann Anfang März mit den Kursen zur Vorbereitung auf die AHS-Matura.
Und wie sieht es im Lockdown aus? Kann man da auch online zur Schule gehen?
Absolut möglich. Wir haben derzeit sogar unsere Kurse in Lockdown-Zeiten ausschließlich im Online-Unterricht. Das heißt, unsere Lehrkräfte halten jede einzelne im Stundenplan vorgesehene Stunde mittels Videokonferenz ab.
Okay, aber wie motivieren Sie Ihre Schüler in diesen Zeiten?
Insbesondere durch intensive persönliche Beratung und Betreuung. Wir versuchen auf jedem möglichen Kanal auf unsere Schülerinnen und Schüler zuzugehen.
Und wie stellen Sie die persönliche Beratung sicher? Geht das auch via Skype und Co.?
Es geht online, es geht natürlich telefonisch, via Skype, via Zoom, auf jedem erdenklichen Weg. Ich versuche da alle Kanäle offen zu halten, aber es ist auch eine persönliche Beratung und Betreuung vor Ort one-to-one möglich.
Herr Roland, danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und wir gehen jetzt weiter der Frage nach, wie heikel das Demoverbot aus politischer Sicht war. Am Telefon bin ich jetzt mit Katrin Steiner-Hemmele verbunden. Frau Steiner-Hemmele, das Demoverbot am Wochenende hat ja zu einem ziemlichen Tumult geführt, kann man so sagen. Vor allem die FPÖ hat sich aufgeregt und ja dann auch eine Gegendemo angekündigt. Wie ordnen Sie denn das, was am Wochenende passiert ist, politisch ein? Also wer profitiert davon und wer verliert denn da?
Na, im Grunde ist die Sache wirklich sehr heikel, weil in einer Demokratie das Recht auf freie Meinungsäußerung und auch auf Demonstrationen sehr hoch gehandelt werden muss und jede Einschränkung auch gut begründet sein muss. Jetzt wissen wir, dass mit dem doch länger als erwarteten Verlauf dieser Pandemie Menschen ungeduldig sind, sie sind auch müde mit den Einschränkungen. Es sind natürlich auch nicht alle Maßnahmen jetzt sehr klar formuliert worden und kommuniziert worden und dadurch herrscht ein wenig schlechte Stimmung einerseits und auf der anderen Seite natürlich auch Verwirrung. Die FPÖ stellt sich jetzt ganz klar hin und sagt, wir sind die Anwälte für alle Unzufriedenen, für alle, die diese Maßnahmen nicht mehr mittragen wollen und eben auch für alle, die demokratische Freiheiten schätzen. Wenn es ihnen jetzt gelingt, diese doch sehr breite Allianz von Personen, die natürlich einerseits der FPÖ nahestehen, aber vielleicht auch einfach nur ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit haben und das auch bisher gar nicht so sehr jetzt mit der FPÖ schon in Verbindung gebracht haben, da kann der FPÖ natürlich es schon gelingen, viele Menschen ja anzusprechen und auch für sie, ich möchte fast das jetzt auch instrumentalisieren nennen, weil sie ja erwecken, sie organisieren eine Demo und tausende Menschen marschieren dann auf ihren Zuruf hin auf den Straßen für ihre Anliegen mit.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es der FPÖ durchaus in die Karten spielen konnte oder durchaus in die Karten spielen könnte. Wie sehr wird denn damit jetzt der Regierung im Moment geschadet? Sie haben schon angesprochen, der Unmut ist groß, die Regierung gerät immer mehr in Bedrängnis. War das jetzt wirklich so gescheit, wenn ich das so salopp sagen darf, aus politischer Sicht, dass die Regierung jetzt diese Demo untersagt hat?
Also diese Unzufriedenheit oder die sinkenden Vertrauenswerte und auch Zufriedenheitswerte mit der Politik der Regierung, die liegen jetzt natürlich nicht an den Demos oder auch am Verbot der Demonstrationen alleine, sondern sind in vielen anderen Bereichen, sei es jetzt diese etwas Zickzackkurs bei den Lockdowns, jetzt auch die Rückschläge bei der Impfstrategie, also darin begründet. Aber was natürlich schon ein klares Signal war dieser Regierung, dass sie nicht akzeptieren, dass Menschen demonstrieren und die Regeln brechen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich noch fataler gewesen, wenn die Regierung gesagt hat, aha, da gibt's sehr viele Menschen, tausende von Menschen, die marschieren auf der Straße, die halten sich nicht an den Abstand, an die Abstandsregelungen, sie halten sich nicht an die Maskenpflicht und dennoch wir schauen zu und gehen nicht dagegen vor. Das wäre ein Signal gewesen, glaube ich, dann für einen noch größeren Teil der Bevölkerung, auch andere Maßnahmen gegen diese Pandemie nicht mehr ernst zu nehmen.
Das heißt eigentlich eben das Nichtverbieten der Demos wäre noch schlechter für die Regierung gewesen?
Zwei Dinge sind immer fatal. Das sind Hilflosigkeit zu signalisieren als Regierungspartei. Das wäre sicher ein Nichtverbieten gewesen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Härte gegen Andersdenkende zu zeigen. Das wäre wahrscheinlich schlimm gewesen, wenn sie jetzt Bilder gegeben hätte mit Wasserwerfern, mit prügelnden Polizisten. Und das galt es ja auch zu vermeiden. Und hier das richtige Maß zu finden, ist sicher schwierig, gerade in Zeiten auch von Social Media, wo natürlich sehr viele Fotos dann auch sehr schnell kursieren, wo wir nicht wissen, in welchem Kontext wurden die aufgenommen und auch wie exemplarisch stehen sie denn wirklich für die Ereignisse vor Ort. Mhm.
Es ist ja doch eine besondere Situation, dass hier auch die Gegendemonstration von einer im Parlament vertretenen Partei untersagt worden ist. Wie kritisch sehen Sie denn diesen Punkt?
Gerade eine politische Partei hat alle Möglichkeiten, Regeln zu beeinflussen, die gelten. Wenn aber Regeln beschlossen wurden, wie beginnend mit Abstandspflicht über Maskenpflicht bis hin zu gewissen Anforderungen an Demonstrationen, dann hat sich nicht nur jede Bürgerin und jeder Bürger daran zu halten, sondern natürlich auch die politischen Parteien. Wenn es der FPÖ jetzt sehr am Herzen liegt, diese Regeln zu verändern, dann steht es ihnen natürlich frei, mit allen ihren Möglichkeiten im Parlament dafür eine parlamentarische Mehrheit zu suchen und das dann auch zu beschließen. Das ist der Weg, der in einer Demokratie so vorgesehen ist. Also Mitsprache und Mitgestaltung, Vertreter politischer Parteien und gerade Mandatare in einem Parlament haben natürlich hier besonders viel Zugang, aber nicht die Freiheit, Regeln zu brechen, nur weil sie einem nicht gefallen oder weil man glaubt, sie wären unnötig. Diese Meinung darf man vertreten, öffentlich, aber um diese Regeln zu ändern, muss man ein bestimmtes Verfahren einhalten und das ist eigentlich in einer parlamentarischen Demokratie sehr klar vorgegeben. Mhm.
Wir haben vorher schon ganz kurz über den Unmut, der jetzt immer größer wird gegenüber der Regierung, gesprochen. Ist Ihrer Meinung nach, heute sollen ja auch die neuen Maßnahmen oder die Lockerung der Maßnahmen verkündet werden, ist Ihrer Meinung nach da überhaupt noch irgendeine gerade Linie zu erkennen oder ist das nur noch ein Zickzack der Regierung?
Was wir sehr gut erkennen in diesen Tagen ist natürlich, dass diese Regierung aus zwei Parteien besteht, die auch sehr unterschiedlicher Meinung sind und immer waren und diese Differenzen immer deutlicher zutage treten und dass Österreich kein zentral regierter Staat ist, sondern eben aus neun Bundesländern noch besteht, wo auch noch sehr unterschiedliche Herangehensweisen und auch Vorstellungen kommuniziert werden und auch umgesetzt werden. Und das ist jetzt eine Situation, die oft sehr schwer zu erklären ist für die Bevölkerung, vor allem wenn man beginnt auch zu vergleichen, also wie funktioniert jetzt die Registrierung von Impfwilligen im Burgenland und wie funktioniert es in Vorarlberg, wer ist im Moment gerade vorne, wer ist erfolgreich oder nicht. Aber anstatt das könnte man jetzt sehen als einen konstruktiven Wettbewerb von verschiedenen Arten, auch Dinge zu verwalten und zu gestalten. Oder man kann es natürlich immer messen, wer ist besser, wer ist schlecht und dass es in eine Art auch Neidgesellschaft fast oder in einen Neidwettbewerb übergeht. Wichtig wäre es, glaube ich, für das ganze Bundesland Benchmarks zu setzen, also Kennzahlen zu definieren, die oder Ziele zu definieren, die es zu erreichen gilt, und dann aber auch eine gewisse Großzügigkeit oder auch eine gewisse Möglichkeit in den Regionen angepasst auf verschiedene Art und Weise versuchen, diese Ziele zu erreichen. Was wir aber im Moment nicht haben, ist sozusagen ein Ziel, das uns alle motiviert, nämlich jetzt nicht nur Landeshauptleute und die einzelnen Parteien, sondern vor allem auch den einzelnen Bürger und die Bürgerinnen.
Das gemeinsame Ziel ist natürlich ein wichtiges Thema, das Sie gerade angesprochen haben. Jetzt haben wir aber eben die Situation, auf der einen Seite riesige Demos gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen Corona generell, und auf der anderen Seite die Leute, die nach härteren Maßnahmen vielleicht sogar schreien oder aufmerksam machen, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Wie kann denn die Regierung da jetzt überhaupt schaffen, wieder ein gemeinsames Ziel zu schaffen und diese verhärteten Fronten wieder zu glätten?
Also es wird natürlich immer gewisse unterschiedliche Ansichtsweisen geben, wie man Ziele am besten erreichen kann oder welche Ziele denn am wichtigsten sind. Wir erleben das gerade in diesen Tagen, auch das Abwiegen zwischen natürlich gesundheitlichen Zielen oder wirtschaftlichen Einschränkungen. Also was soll uns wie viel wert sein und welche Aspekte stehen im Vordergrund? Aber diese Regierung hätte natürlich von ihrer Konstruktion prinzipiell die besten Möglichkeiten, breit zu kommunizieren, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist doch eine Partei eher links der Mitte darin vertreten, eine Partei eher rechts der Mitte. Und wenn es jetzt so, wie auch der jüngste Strategiewechsel es ja nahelegt, gelingt, noch die Bundesländer einzubinden, Sozialpartner einzubinden, Experten breiter einzubinden, dann sind die Voraussetzungen gut. Was allerdings zum derzeitigen Zeitpunkt natürlich noch niemand weiß, ist, was ist denn jetzt der entscheidende Punkt, um möglichst schnell die Pandemie auch zu beenden? Selbstverständlich sind es die Impfungen, möglichst breite, schnelle Impfungen von großen Bevölkerungsschichten. Aber hier sieht man ja auch, dass da Österreich mit nationaler Politik etwas an die Grenzen stößt. Dazu brauchen wir auch die Europäische Union. Also es ist sicher schwer, nicht nur, weil wir nicht wissen, was wird in den nächsten Wochen mit der Mutation alles passieren, welche Maßnahmen greifen am besten, sondern es hängt natürlich jede Maßnahme auch am stärksten davon ab, mit wie viel Freiwilligkeit und Überzeugung tragen die Menschen das mit oder versuchen sie halt doch die Schlupflöcher zu finden. Und wenn jetzt natürlich eine Partei sehr stark dagegen mobilisiert, ich denke, ganz stark auch aufgrund von parteitaktischem Kalkül, dann wird natürlich diese Differenz dazu verwendet, auch im Grunde die Disziplin bei den Maßnahmen zu unterlaufen. Und am Ende kann diese Oppositionspartei natürlich dann wieder die Regierung beschuldigen und sagen, ihre Maßnahmen hätten nicht funktioniert.
Das heißt, eigentlich ist die FPÖ jetzt in der Position, dass sie von zwei Seiten angreifen kann, oder?
Ja, sie hat sich entschieden, als Fundamentalopposition hier eine fast unverantwortliche Kritik zu üben. Das ist ja auch erlaubt. Natürlich, sie muss ja nicht beweisen, dass sie die besseren Konzepte hat. Bei ihr reicht es, nur Kritik zu üben. Umso leichter fällt dieses Spiel, nachdem ja die anderen Oppositionsparteien wie SPÖ und NEOS diesen Weg nicht einschlagen und versuchen zumindest teilweise konstruktiv auch Maßnahmen mitzutragen, eben in der Hoffnung, dass damit auch die Wirksamkeit erhöht wird, weil eben diese Einhaltung in der Bevölkerung besser funktioniert, wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich wichtig, weil natürlich auch eine breite politische Mehrheit dahinter steht und diese kommuniziert.
Alles klar, Frau Steiner-Hämmerle, dann sage ich vielen Dank für diese politische Einschätzung.
Ja, vielen Dank auch.
So schätzt Steiner-Hämmerle die Vorkommnisse also aus politischer Sicht ein. Damit verabschiede ich mich jetzt für heute und hoffe, ihr genießt euren Abend. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und nominiert uns auch bei den Ö3 Podcast Awards. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder.